Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Sie kennen das, Sie sitzen in der Kirche, Sie hören nach wenigen Minuten schon aus einem der vier Evangelien. So schnell geht das. Welches der vier Evangelien Sie dabei aber hören, das hängt ja ganz vom sogenannten Lesejahr ab A, B oder C oder ob ein besonderer Festtag gefeiert wird. Weil aber der Abstand zwischen zwei Sonntagen nun mal eine ganze Woche beträgt und unser Gedächtnis in der Regel die Eigenschaften eines Siebes hat, nehmen wir die Unterschiede in den vier Evangelien, und das sind nicht wenig Unterschiede, und auch die Charakteristika ihrer verschiedenen Verfasser, die nehmen wir nicht wirklich wahr. Jeder hat da so seine eigene Sprache, seinen eigenen Schwerpunkt und seine eigene Blickrichtung auf das Leben Jesu. Unser Studiogast, der möchte, dass wir die vier Evangelisten Lukas, Markus, Johannes und Matthäus genauer kennenlernen. Sozusagen wie, dass wir sie wie vier Freunde von uns kennenlernen. Denn unser Studiogast meint, mit den vier Evangelisten, da ist es so wie mit den vier Freunden, die den Gelähmten zu Jesus tragen, ihn durchs Dach so auf einer Bahre zu Jesus herunterlassen, also die wirklich überhaupt keine Mühen und keinen Aufwand scheuen, um uns wirklich, uns Gelähmte, uns Starre, wirklich vor die Füße Jesu herabzulassen, damit wir wirklich gar nicht mehr anders können, als ihn zu sehen. Also in diesen verschiedenen Texten lernen wir einfach auch verschiedene Aspekte der Person Jesu kennen. In einer losen Reihe in der Lebenshilfe werden wir also die vier Evangelisten etwas genauer kennenlernen. Wir sind heute im zweiten Teil dieser Reihe. Erinnern wir uns an die vorangegangene Sendung zum Evangelisten Markus. Mit dem haben wir nämlich die Reihe begonnen. Es ist das älteste Evangelium, das wir kennen, und es ist ein überaus charismatisches Evangelium, also ein sogenanntes Verkündigungsevangelium. Darin sagt uns Markus, Jesus selbst ist die frohe Botschaft und wichtig ist, was Jesus tut. Markus will uns also hineinnehmen in eine wirkliche Begegnung mit Jesus, von dem er so begeistert ist. Das spürt man auch in diesem Evangelium. Sein Wunsch ist es, dass wir uns in dieser faszinierenden Person, in diesen Charakter Jesu wirklich verlieben. Und er möchte, dass wir Jesus wirklich sehen. Und Markus baut sein Evangelium so um 18 Wunder und Heilungen herum auf. Heute begrüßen wir Sie also zum zweiten Teil unserer Reihe. Nachdem ich Ihnen also jetzt kurz den ersten vorgestellt hatte, der also in der Vergangenheit liegt. Jetzt geht es um den Evangelisten Matthäus, der so ganz anders ist. Aber dazu begrüße ich zunächst erstmal unseren Studiogast, Herrn Michael Papenkort. Ich grüße Sie, guten Morgen, herzlich willkommen in der Lebenshilfe.
Guten Morgen, Herr Miller.
Ich darf Sie jenen, die Sie noch nicht kennen, kurz vorstellen. Sie sind, haben eine Schreinerlehre gemacht, im Grunde wie Jesus selber, der ja auch eine Tischlerlehre gemacht hat bei seinem Papa. Sie gingen anschließend zu einer Schule für Evangelisierung nach Rom und Sie sind seit über 25 Jahren in einer katholischen Laienmissionsorganisation tätig, der ICPE, dem Institut für Weltevangelisierung. Das hat jetzt nichts mit Weltherrschaft zu tun, sondern mit Weltevangelisierung. Herr Papenkort, wenn jetzt, wie ich es vorhin gesagt habe, der Markus, von dem wir beim letzten Mal gehört haben, von Wundern spricht und uns zeigt, was Jesus tut und uns einfach diese Person wirklich wie ein Videobild vor Augen führt. Und was unterscheidet denn da vom Matthäus? Ist denn der Matthäus ganz anders als der Markus und geht er völlig anders ran?
Ich denke, die meisten Zuhörer, wenn sie das im Moment anschauen, wissen im Grunde schon, dass Matthäus als Person wirklich sehr anders ist als der Markus. Bei dem Markus sehr spontan, sehr impulsiv, hat kaum Zeit. Jesus ist gleich am Predigen, wird gar nicht geboren, steht sofort auf der Straße und predigt. Matthäus ganz anders. Vielleicht nehmen wir uns im Moment Zeit und schauen, was wir denn von dieser Person des Matthäus vielleicht kennen, was wir sehen können. Da fällt zum einen schon mal die erste Zeile vom Evangelium auf, die anfängt wie kein anderes Evangelium. Matthäus schreibt: Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Jedes Mal, wenn dieses Evangelium in die Kirche kommt, leiden alle Zuhörer, weil sie immer nicht wissen, was sie denn mit diesem langen Stammbaum anfangen sollen.
Der ist ja eher langweilig, oder?
Im Moment noch, am Ende der Sendung vielleicht nicht mehr.
Gut.
Matthäus fängt damit an, weil er offensichtlich jemand ist, der auch in die Vergangenheit schaut. Es ist jemand, dem Stammbäume nicht unwichtig sind. Und wir werden auch sehen, dass Matthäus jemand ist, dem Verheißungen wichtig sind. Er schaut auf die Texte im Alten Testament, weil er davon etwas erwartet. Dann wissen wir, dass Matthäus ein Steuereintreiber ist, einer von diesen Zöllnern. Zöllner damals, ganz schlimme Jungs, weil die als Juden mit der Besatzungsmacht, den Römern, zusammengearbeitet haben. Die haben für die Besatzer Steuern von ihren eigenen Landsleuten eingetrieben und darum hatten sie weder ein gutes Ansehen bei den Römern, weil sie ja Kollaborateure sind, wer nimmt die schon wirklich ernst, und schon mal sowieso bei den eigenen Leuten. Zöllner war da ganz schnell ein Synonym für einen öffentlich bekannten Sünder. Matthäus, Jude, kannte aber das Gesetz, die Schriften, die Propheten offensichtlich richtig gut. Und weil er das kannte, darum wird ihm, und das sehen wir dann im Evangelium, ganz wichtig, diese Verbindung aufzuzeigen. Für Matthäus ist ganz zentral wichtig, dass das Alte Testament sich im Neuen fortführt. Dass da eine Kontinuität ist zwischen Altem und Neuem Testament. Wir haben diese berühmten Sätze, die wir also gut kennen, die stehen alle bei Matthäus drin. Wenn da zum Beispiel steht, damit die Schrift erfüllt würde. 16 Mal steht das bei Matthäus drin. Kein anderes Evangelium hat so viele Zitate aus dem Alten Testament. Mehr als 40 Zitate hat Matthäus in seinem Evangelium. Weil er das aufzeigen will, dass da keine Teilung ist. Da ist kein Bruch zwischen Altem Testament und Neuem Testament. Unsere Kirche hat dieses aufgenommen und im Zweiten Vatikanum in einem Dokument, in De Verbum, geschrieben, das Neue Testament ist im Alten verborgen und das Alte Testament ist im Neuen erschlossen. Das heißt, das, was wir im Neuen Testament sehen, ist schon im Alten Testament verborgen, auch wenn wir es nicht unbedingt so entdecken sofort. Und das Alte Testament erschließt sich im Neuen. Das heißt, wir verstehen das Alte Testament vom Neuen Testament her, aber es sind nicht zwei getrennte Wirklichkeiten, sondern es ist eine ganze, eine Kontinuität. Das ist für Matthäus so wichtig.
Und auch nicht zwei verschiedene Gottesbilder, die da entworfen werden?
Nein, ganz bestimmt nicht. Das ist für Matthäus ganz, ganz wichtig, eben diese Kontinuität, nicht nur wegen der Geschichte, sondern eben auch wegen dem Herrn der Geschichte. Da gibt es genau einen und dieser eine Herr der Geschichte, er ändert sich nicht. Er ist von dem ersten Vers der Genesis bis zum letzten Vers der Offenbarung der ein und selbe sich nicht ändernde. Was sich ändert, ist unser Erkennen von ihm, auch geschichtlich, durch die ganze Geschichte. Gott beginnt sich zu offenbaren und dann beginnt der Mensch, diesen Gott wahrzunehmen, langsam, bruchstückhaft, immer ein bisschen mehr, als, weiß ich, Abraham irgendwo in Ur unterwegs war und dann eine Stimme hörte, verlass dein Heimatland. Dann hat Abraham viele Sachen gemacht, er hat Gott irgendwie ein bisschen gekannt, aber nicht so viel, wie wir heute ihn kennen. Abraham hatte keine Ahnung von Dreifaltigkeit, von Eucharistie, von Kirche, das war alles nicht da. Aber dann Stück für Stück, dann ne, bei Moses wurde schon viel mehr sichtbar, dann kam schon ein Bund durch, dass Gott einen Bund möchte und so weiter und so fort. Das ist ein, die Menschheit muss ja langsam lernen, Gott konnte ja nicht einfach dann vor so viel tausend Jahren ein Buch vom Himmel werfen mit göttlichen Begriffen und wir verstehen das alle. Diese Offenbarung, das Erkennen Gottes ist ein Prozess, den jeder Einzelne durchgeht, aber auch wir als Kirche, wir gehen Gott immer noch entgegen.
Okay, verstanden.
Wunderbar. Dieser Punkt, den der Matthäus versucht so deutlich zu machen, diese Kontinuität, die zeigt sich unter anderem in dieser Verklärung Jesu. Ne, wo das Tolle mit dem weißen Gewand und die drei Jungs dabei, ne, die drei Apostel. Aber da sind zwei wichtige Figuren rechts und links neben Jesus. Der eine ist Elias und der andere ist Moses. Das sind die zwei Säulen des alten Bundes. Elias, der Vater der Propheten, und Mose, der Mittler des alten Bundes. Und da bringt Matthäus, versucht uns zu helfen, dass wir sehen, dass Jesus von diesen beiden nicht getrennt ist, dass sie zusammengehören. Aber, und das ist mindestens genauso wichtig für Matthäus, so wichtig wie die Kontinuität ist, so wichtig ist ihm auch zu zeigen, dass das Neue Testament weit über das Alte hinausreicht. Dass es wesentlich weiter geht als das Alte Testament. Und dann sehen wir, ein bisschen später noch, dann sehen wir, dass das, was Matthäus uns von Jesus wiedergibt, die Lehre Jesu, die Matthäus uns wiedergibt, passt nicht in alte Formen, sondern sie braucht neue Schläuche. Das ist ein Wort, das kennen wir aus Matthäus. Es braucht neue Schläuche, es braucht eine neue Mentalität. Schlussendlich braucht es ein neues Herz. Das, was Jesus uns in Matthäus sagt, passt nicht in ein altes Herz. Das, wozu wir aufgerufen sind, es zu leben, können wir nicht in der alten Form leben, sondern dazu brauchen wir eine neue Form, einen neuen Schlauch, ein neues Denken und ein neues Herz, das uns dahin trägt. Matthäus war einer von den 12 Aposteln. Markus nicht. Lukas nächstes Mal auch nicht. Matthäus war einer von diesen auserwählten 12. Und was uns auch auffällt im Matthäus-Evangelium, Matthäus hinterlässt uns so etwas wie eine Signatur. Das ist nur ein Vers. Matthäus erzählt seine Berufungsgeschichte in seinem eigenen Evangelium. Und diese Berufungsgeschichte zeichnet sich durch eine große Knappheit aus. Da heißt es einfach im 9. Kapitel, als Jesus weiterging, sah er einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte ihm.
Na, das ist eine tolle Berufungsgeschichte, das reißt da dann den Leser vom Hocker. Also wenn man heute Berufungsgeschichten hört, das wäre doch recht kurz.
Ja, ne, die heute entwickeln sich eher über Jahre und da war das irgendwie ganz anders. Das, was wir hier in dieser kurzen Berufungsgeschichte sehen, ist etwas ganz Wichtiges für Matthäus.
Ja.
Matthäus hat in seiner Berufung erfahren, was das Wort Jesu ist, was das Wort Jesu bewirkt. Vielleicht hat ja Jesus noch ein paar Sätze mehr gesprochen, aber er hat da nicht eine Woche gesessen. Matthäus als Zöllner, als ein öffentlicher Sünder, war jetzt bestimmt nicht der Oberfromme. Er sitzt da am Zoll und ist damit beschäftigt, seine eigenen Landsleute nach Möglichkeit über den Tisch zu ziehen und ihnen wesentlich mehr abzunehmen, als er eigentlich sollte. Und dann kommt jetzt Jesus vorbei, sagt, folge mir nach, und Matthäus lässt alle stehen und liegen, steht auf und folgt Jesus nach. Da muss man sich fragen, wie das denn sein kann, dass ich drei Worte brauche, um mein ganzes Leben umzustellen. Und das ist etwas, was für Matthäus ganz wichtig geworden ist. Das sehen wir dann auch immer deutlicher. Matthäus will uns mit hineinnehmen in die Wirklichkeit des Wortes Jesu.
Jetzt nochmal, nochmal ganz kurz, diese drei Worte, die Jesus spricht, folge mir nach. Ich meine, wie können diese drei Worte, die jemand spricht, den Matthäus, so wie sie ihn beschrieben haben, Zöllner, öffentlicher Sünder, Betrüger, zieht seine Leute über den Tisch, wie können die dessen Herz von jetzt auf gleich wandeln? Und ich denke jetzt nur mal an mich selber. Ja, der Mensch geht immer von sich selber aus. Ich gehe auf was ich, Exerzitien, Seminare, höre Vorträge über Bibelstellen. Ich glaube, ich habe Millionen Worte gehört und ich habe auch schon Millionen Worte aus der Bibel gehört. Und ich bin immer noch nicht wirklich aufgestanden und ihm nachgefolgt in der Radikalität, wie es an Matthäus macht. Wieso reichen bei Jesus 3 Worte und er steht auf? Und bei mir sind es Millionen und ich sitze immer noch hier.
Herr Müller, das Wort ist bei uns ein besetzter Begriff. Wort, das hat so viel Buchstaben, das hat eine bestimmte Sprache, wenn es gedruckt ist, eine bestimmte Größe und es ist ein besetzter Begriff. Wenn wir aber hier von Wort sprechen, von Wort Gottes, Wort Jesus, Jesus das Wort schlechthin, dann ist das etwas ganz anderes. Wenn ich oder wenn jemand seinem Kind sagt, räum bitte mal dein Zimmer auf, in der Regel teilen die Eltern die Erfahrung, dass dieses Wort nicht geschieht. Nur ganz Ausnahmeversionen von Kindern springen auf voller Freude und sagen, jo, endlich kann ich mein Zimmer wieder aufräumen.
Okay.
Das ist ein Wort, es geschieht einfach nicht. Mhm. Auch nach 50-maliger Wiederholung nicht. Erst nach Strafe XY. Bei Jesus ist das ganz anders. Das Wort, das Jesus spricht, es geschieht. So ähnlich wie am Anfang der Schrift, wenn es heißt, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Das ist so eine Bewegung. Das ist nicht, Gott sprach, es werde Licht und mal gucken, was passiert. Sondern das Sprechen und Werden ist eins. Das heißt hier, auf diese Berufungsgeschichte, in der Berufung, in diesem Wort, das Jesus sagt, ist alles enthalten, was Matthäus braucht, um auf dieses Wort zu antworten. Dieses Wort, das Jesus sagt, das ist wesentlich, ist eigentlich was ganz anderes als Schallwellen, als eine Ansammlung von Buchstaben oder, sondern in diesem Wort, da ist die Gnade mit drin, da ist die Kraft mit drin, da ist alles mit drin, was der Matthäus braucht, um auf dieses Wort zu antworten. Das hat er auch gemacht. Und das ist ihm so wichtig geworden, dass in seinem Evangelium, nicht wie bei Markus, das Tun Jesu im Vordergrund steht, sondern das Sprechen Jesu, das Wort Jesu, weil Matthäus das erfahren hat. Wir finden darum auch in dem Matthäus-Evangelium diesen berühmten Satz, Herr, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Nicht dieser Hauptmann, der zu Jesus gekommen ist. Diesen Satz, den nehmen wir und wir haben ihn ein bisschen abgewandelt und sprechen ihn in jeder Eucharistiefeier, interessanterweise kurz vor dem Kommunionempfang. Herr, sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Wenn wir das nur ein einziges Mal wenigstens glauben könnten. Das Wort Jesu, das Wort Gottes ist etwas ganz anderes. Es geschieht. Es ist nicht nur ein Klang, nicht nur Buchstaben. Es ist etwas, das ein ganzes Leben ändern kann. Das mein ganzes Leben ändern kann. Ich habe allerdings auch jedes Mal die Wahl, ob ich dieses Wort annehme oder ablehne. Matthäus hat es angenommen. Es hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Aber ich denke, er würde das immer wieder tun.
Okay. Jetzt hat er das Evangelium oder das Matthäus-Evangelium hat ein paar charakteristische Merkmale. Was sind denn die ungefähr?
Bei dem Markus-Evangelium haben wir gesehen, das war ein kerygmatisches Evangelium. Das Matthäus-Evangelium ist ganz anders.
Nochmal, kerygmatisch ist eher so Verkündigung, oder?
Ja, ne, das ist, kehrt um und glaubt in das Evangelium. Das Reich Gottes ist nahe und begegnet Jesus und schaut, was er tut. Hier ist das Evangelium schon mal sowieso viel länger. 28 Kapitel, Markus ist mit 16 schon fertig. Und das Evangelium vom Matthäus ist ein sehr, manchmal sagen Leute, ein kirchliches Evangelium. In Matthäus Evangelium geht es viel um die Rolle der Kirche und um die Rolle der Apostel in der Kirche, wie das aufgebaut ist. Im Matthäus-Evangelium geht es darum, wie wir als Kirche leben, wie wir in Gemeinschaft leben. Da ist im Matthäus-Evangelium zum Beispiel Petrus der Fels, ne, dieses berühmte Bekenntnis, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Das sind Sätze, die im Matthäus-Evangelium vorkommen. Matthäus schaut nicht so sehr auf den Beginn, komm in die Beziehung mit Jesus, sondern Matthäus schaut auf, wie sind wir unterwegs als Kirche? Wie sind wir gegründet? Wie sind wir aufgestellt? Und da schaut Matthäus, obwohl er einer ist, der gerne in die Vergangenheit schaut, ist er aber auch jemand, der ganz weit in die Zukunft schaut. Und darum betont Matthäus in seinem Evangelium auch diesen finalen Sieg, auf den die Kirche hin unterwegs ist. Das hat Markus nicht so auf dem Schirm gehabt, aber bei Matthäus ist das ganz wichtig. Und nicht nur, dass wir auf diesen finalen Weg hin unterwegs sind, sondern dass wir auf diesem Weg auch nicht alleine sind. Ganz am Ende vom Evangelium sagt Jesus dann, vom Matthäus-Evangelium sagt Jesus, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Zeit, bis zur Vollendung der Welt. Ich bin bei euch jeden Tag. Ich lasse euch nicht alleine auf diesem Weg. Ich gehe mit euch jeden Tag. Weil damals schon war dieser Weg nicht so ganz einfach zu gehen. Also das erste ist, es ist ein kirchliches Evangelium. Ein zweites Merkmal, es ist ein katechetisches Evangelium. Markus, kerygmatisch, Matthäus, katechetisch. Katechetisch heißt Unterweisung. Matthäus hat uns wunderbarerweise so viele Worte Jesu aufgeschrieben, wo Jesus so viel uns versucht beizubringen, uns zu erklären. Und das zentrale Thema ist beim Matthäus das Reich Gottes. Bei Matthäus heißt es dann das Reich der Himmel. Wobei dann aber jetzt das Reich der Himmel bei Matthäus nicht das Reich meint, in das wir hoffen, dass wir alle kommen, so, ne, wenn wir denn als Teilnehmer den Friedhof besuchen, also beerdigt werden, sondern Matthäus meint damit, wie wir als Gemeinde, als Kirche, wie wir Reich Gottes gemäß hier leben, wie sich hier in unserer Mitte, in unserem Zusammenleben, in unserer Lebensgestaltung das Reich Gottes ausbreiten kann, sichtbar werden kann. Darum ist im Matthäus-Evangelium so viel Raum für Jesu Worte über das Reich der Himmel, über das Reich Gottes, aber hier in unserer Mitte. Das heißt, es geht hier um einen Lebensstil. Und wir werden das sehen, es ist ein Lebensstil, der die Grenzen des Alten Testaments weit übersteigt.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute mit einer Vorstellung des Matthäus-Evangeliums. Wir sind im Gespräch mit Michael Papenkort von der ICPE Mission Institut für Weltevangelisierung, also heute das Evangelium nach Matthäus. Herr Papenkort, der eine ist kerygmatisch, also verkünderisch, und der andere eher Katechet, ein Lehrer. Und was ist noch so ein Charakteristikum von Matthäus?
Ein anderes, was wir sehen, das ist auch ein bisschen bei Markus. Das Evangelium ist auch so etwas wie ein Drama. Bei Markus besteht das Drama darin, dass seine besten Freunde, die ihm nahestehen, ihn ablehnen. Seine Familie sagt, das ist ein Verrückter, mit dem haben wir nichts zu tun und so weiter. Bei Matthäus ist es nicht so sehr der Einzelne, sondern Matthäus stellt heraus, dass es das auserwählte Volk ist, das den Messias ablehnt. Und das ist etwas, das sehen wir schon ganz am Anfang von diesem Evangelium. Wir kennen das alle, diese Geschichte von diesen drei Magiern, die dann unterwegs sind, die einen Stern aufgehen sehen und marschieren los. Und dann kommen sie zu König Herodes, fragen den, sagt er da auch keine Ahnung, aber König Herodes, Mensch, lass mich doch mal Hohepriester Schriftgelehrte holen, mal gucken, weil er wollte das wissen. Und dann sagen diese hohen Priester und Schriftgelehrten, ja, in Bethlehem in Judäa wird das sein, denn so steht beim Propheten geschrieben, du Bethlehem, Juda, und bist keineswegs das Geringste und so weiter. Der nächste Vers ist dann einfach, da rief Herodes die Magier heimlich zu sich und wir wissen alle, wie die Geschichte weitergeht. Der wichtige Punkt ist, dass diese Schriftgelehrten überhaupt nichts unternommen haben. Da kommen drei Leute von irgendwoher, sagen, Mensch, bei euch soll der König geboren werden, auf den die ganze Zeit wartet. Und die sagen, ja, wird wohl in Bethlehem sein, aber hingehen tun wir nicht. Wer will das schon sehen? Komplettes Desinteresse. Da bewegt sich gar nichts. Das Volk wartet Jahrhunderte auf den Messias. Da kommen jetzt drei Wilde von irgendwo, ne, Heiden, von und sagen, wir haben den Stern aufgesehen, Gott bewegt sich. So, was geht uns das an? Und dieses Desinteresse ist der Anfang. Und es steigert sich dann dahin, dass dann, dafür gibt es ein Gleichnis bei Matthäus, dass die Arbeiter des Weinbergs beschließen, den Erben des Weinbergs zu töten. Das ist dann so eine Progression. Aber schon gleich am Anfang ein komplettes Desinteresse. Dieses Desinteresse ist leider bei mir auch öfter sichtbar. Gott bewegt sich, Gott macht irgendwas. Ein Wort Gottes höre ich. Kommt auf mich zu, berührt mich wohl, aber ich lasse es gleich liegen, ich gehe dem gar nicht nach.
Oder jemand anders erzählt mir, hey Mensch, mir ist das und das passiert. Gibt genau. Zeugnis und es passiert gar nichts bei mir.
Genau. Was aber hier ganz wichtig ist, auch bei Matthäus, obwohl das auserwählte Volk den Messias so konsequent ablehnt und dann am Ende umbringt, lehnt der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs dieses Volk aber nie ab. Jesus hat gesagt, und das finden wir auch bei Matthäus, dass er das geknickte Rohr nicht brechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Weil ein glimmender Docht immer noch zu einer brennenden Kerze werden kann, wenn man ihn halt ein bisschen geschickt anpustet. Das heißt, auch für meine Familie, das heißt auch für mein Leben, auch für meine Gemeinde, nicht aufgeben. Es ist nie verloren. In diesem glimmenden Docht ist immer noch Feuer und Licht. Dieser Satz mit dem geknickten Rohr und dem glimmenden Docht, den wollen wir aufnehmen für unser eigenes Leben, für unsere Familie, für Gemeinde. Wir wollen schauen, dass wir nicht den glimmenden Docht auslöschen. Wir wollen nicht das geknickte Rohr abbrechen, sondern wieder aufrichten, auch wenn wir selbst dieses geknickte Rohr sind. Das ist also nicht nur, dass Matthäus aufzeigt, wie Jesus abgelehnt wird von seinem eigenen Volk hier, sondern Matthäus will uns auch helfen zu sehen, dass es zum Wesen Gottes gehört, diesen glimmenden Docht wieder neu zu entfachen. Und egal, wie das in meiner Gruppe, Gemeinschaft, Gemeinde, wie auch immer ausschaut, solange der Docht glimmt, ist Feuer und Licht immer noch möglich. Das, was dann Matthäus, als er sich hinsetzt und sein Evangelium schreibt, was er für Adressaten im Kopf gehabt hat, sind dann Leute gewesen, nicht unbedingt Leute, die gerade frisch zum Glauben gekommen sind, sondern Matthäus schreibt für Leute, für Juden, die schon Christen geworden sind, schon konvertiert sind, die schon glauben, aber das sind Leute, die eine ganz alte Religion verlassen haben.
So wie er selber, oder?
Bitte?
So wie er selber, ja.
So wie er selber, genau. Das sind also Leute, die eben dieses stabile Schema von einer tausendjährigen Religion haben sie verlassen. Und sie gehen diesen, heißt dann auch irgendwann mal so, neuen Weg. Und dann stellen sie fest, dass dieser neue Weg, der schwankt. Das ist nicht so einfach. Da gibt es Stürme und da gibt es Verfolgungen. Die Leute werden ausgeschlossen aus den Synagogen. Dieses alte Volk, diese alte Religion der Juden schließt sie aus, will sie nicht mehr. Und jetzt sitzen die Leute da, Mensch, ist das denn richtig? Stimmt das denn? Ist dieser Weg denn gangbar? Und darum haben wir bei Matthäus auch oft, das heißt oft ein paar Mal, dieses Bild von dem Schiff, von dem Boot auf dem See und es stürmt. Und dieses Schiff, dieses Boot, das ist diese Gemeinde, das ist diese Kirche, das sind die Leute, die Christen geworden sind. Und das ist ein Bild, wo ich denke, dass wir uns heute oft gut wiederfinden.
Wieso denn? Wir sind doch nicht konvertierte Juden, die jetzt einen neuen Weg beschritten haben. Wir sind doch schon von Geburt an stramme Christen und sind da fest verwurzelt drin und wissen genau, wie es läuft.
Ja, das ganz bestimmt. Aber wenn ich beginne, diesem Jesus zu folgen, dann werde ich sehen, wie das Boot meines Lebens durch ganz heftige Stürme geht. Aber auch heute als Kirche, als Gemeinde, müssen wir um viele Sachen kämpfen, und die wir vor einem so vielen Jahren gar nicht kämpfen brauchten.
Zum Beispiel?
Abtreibung ist ein gutes Beispiel.
Wieso? Ist doch eine klare Position der Kirche. Das Leben ist zu schützen. Ist doch
ja, das,
festgeschrieben, das, wissen wir doch alle. Kirche ist gegen Abtreibung, ist doch alles gesagt. Wunderbar.
Ja, das stimmt schon. Ich habe vor kurzem im Internet so ein Bild gepostet. Da stand drauf: Abtreibung macht dich nicht unschwanger, sondern zu einem Eltern, zu einer Mutter von einem toten Kind.
Ne? Ja.
Dann gab es dazu eine Reihe interessanter Kommentare. Die Leute hatten das dann weiter gepostet.
Etwas posten, können Sie das kurz erklären?
Im Internet veröffentlicht, wo andere Leute das auch sehen können.
Okay.
Und dann schrieb die mir zurück und sagte, mit dem Ding habe ich mir wohl Feinde gemacht. Weil so ist das offensichtlich nicht von allen gesehen. Das Leben ist antastbar. Oder am anderen Ende vom Leben mit den alten Leuten, Euthanasie, Sterbehilfe, so. Oder im Geschäft, als Geschäftsmann will ich ehrlich handeln. Und das ist dann nicht immer ganz so einfach. Da werden manche Leute auch dann angefeindet. Es gibt auch Stellen in frommen Kreisen, wenn man da vorschlägt, man sollte doch mal beten, kommt dann auch nicht so gut.
Also zum Beispiel vor einer Pfarrgemeinderatssitzung ein Gebet sprechen,
ja,
oder dem Vorsitzenden die Hand auflegen.
Ja, nein, dieses Boot im Sturm,
ja,
als Kirche, oder wenn wir schauen, mit was der Benedikt der 16. alles konfrontiert wird und der Johannes Paul II. Vorher auch nicht viel anders, das ist schon, das wird nicht einfacher. Es wird immer ein bisschen, denke ich, herausfordernder, je konsequenter wir diesem Jesus nachfolgen. Wir können das vermeiden, indem wir uns anpassen, aber im ganzen Matthäus-Evangelium wird der Vorschlag des Anpassens, glaube ich, nirgends gemacht.
Schade eigentlich.
Nee, eigentlich nicht. Anpassen ist langweilig. Mhm. Ich habe das neulich gelesen, irgendwo, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Für Matthäus, um das mal einfach noch zusammenzufassen,
ja,
ist es wichtiger, was Jesus sagt, als das, was Jesus tut. Es ist ihm nicht unwichtig, was Jesus tut, aber sein Hauptaugenmerk, er konzentriert sich auf das, was Jesus sagt. Bei Markus heilt Jesus mit Gottes Kraft. Bei Matthäus heilt Jesus mit seinem Wort. Wir hatten das eben schon. Ich bin es nicht wert, dass du eingehst unter mein Haus. Aber sprich nur ein Wort. Dann wird mein Diener gesund. Der Schlüssel zum Verständnis vom Matthäusevangelium, denke ich, liegt viel darin, dass wir erkennen, dass Jesus nicht nur der Lehrer ist, sondern er ist auch der Gegenstand der Lehre. Das heißt, er lehrt sich selbst. Jesus erklärt sich selbst. Er offenbart sich selbst, sagen wir dann. Er spricht über sich, darum heißt es dann auch an einer Stelle, lernt von mir. Ne, kommt zu mir alle, die mühselig und beladen seid, und lernt von mir. Nicht lernt von meinen Worten, lernt, was ich geschrieben habe, lernt, was ich dort gesagt habe, sondern schau auf mich, und seine Worte, die er sagt, sind identisch mit dem, was er ist. Er erklärt sich selbst. Er ist Lehrer und Lehre. Das, was er lehrt, erfüllt sich in ihm selbst. Und darum sagt Jesus dann eben auch, folge mir nach. Werde mein Jünger. Werde wie ich. Darum geht es nicht zuallererst darum, möglichst viele Verse auswendig zu lernen, was auch immer gut ist, sondern es geht ganz wesentlich darum, zu werden wie er. Jeden Tag ein bisschen mehr. Und morgen mehr als gestern, wenigstens ein bisschen. Wenn wir dann jetzt dahin kommen und ein bisschen schauen auf diesen Jesus, wie Matthäus ihn darstellt, wie Matthäus ihn erfährt, wie er uns ihn zeigen möchte, kommen wir wieder zurück zu diesem ersten Vers. Stammbaum Jesu Christi, Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Matthäus noch einmal, er schaut gerne zurück, aber nicht, um in die Vergangenheit zurückzugehen, so nach dem Motto, damals war alles ganz toll, sondern er schaut in die Vergangenheit, weil er die Wurzeln entdecken möchte, aus denen dieser Feigenbaum Israel gewachsen ist. Er möchte sehen, was die Grundlage ist. Und wenn er dann dahin kommt, ein anderes Beispiel, dann versucht er seinen Fuß, so wie so ein Sprinter, so ein Läufer im Stadion, die versuchen ihren Fuß immer richtig festzusetzen an diese Startblöcke, damit sie einen guten Start haben und möglichst schnell losschießen können. Darum schaut Matthäus in die Vergangenheit. Darum ist das wichtig für ihn. Also schreibt er, Jesus ist ein Sohn. Jesus, Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Jesus ist ein Sohn. Er ist ihm vom Himmel gefallen. Er ist nicht einfach beziehungslos. Plopp war er da. Sohn Abrahams. Abraham, Volk, Vater des Volkes Israel. Er ist Sohn Davids. David, das heißt der verheißene Messias. Er ist der, der sich auf den Thron setzen wird und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Natürlich, ne, hören wir dann Matthäus, wie er das sagt in dem Evangelium. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist der Sohn Marias. Er ist der Sohn des Zimmermanns. Jesus ist ein Sohn. Und dann, für Matthäus ganz wichtig, Jesus ist der neue Moses mit einem neuen Gesetz. Das ist ein Aspekt, den Benedikt XVI. In seinem Jesusbuch aufgreift. Er zitiert da aus dem Deuteronomium, aus dem 5. Buch Mose, im 18. Kapitel, heißt es, einen Propheten wie dich will ich ihnen mitten unter ihren Brüdern erstehen lassen. Ich will ihm meine Worte in den Mund legen und er wird ihnen alles sagen, was ich ihm auftrage. Und seitdem wartet Israel auf diesen Propheten wie Moses. Einen Propheten wie dich. Und jetzt unterstreicht Matthäus, dass Jesus eben dieser neue Moses ist. Also verkündet Jesus bei Matthäus dieses neue Gesetz nicht irgendwo, sondern auf einem Berg. Darum heißt es auch die Bergpredigt.
Genauso wie Mose vom Berg Sinai die 10 Gebote auf den Tafeln empfangen hat.
Genau, und das ist nicht zufällig. Dann stellt Jesus ein neues Gesetz vor. Nicht eine neue Ausgabe des Alten, sondern ein neues Gesetz. Es gab schon mal ein Gesetz, das wurde durch Moses vorgestellt. Mose ist der Mittler des alten Bundes. Und jetzt kommt Jesus als Mittler des neuen Bundes. Und ich hatte das eben schon gesagt, Jesus sagt dann, lernt von mir. Das heißt, dieses neue Gesetz, das Jesus vorstellt, das finden wir nicht mehr aus Tafeln aus Stein, sondern dieses neue Gesetz, das finden wir in Jesus selbst. Finden wir in Jesus selbst. Also wollen wir werden wie Jesus selbst. Wir wollen seine Jünger sein. Wir wollen seinem Wort treu sein. Wir wollen sehen, dass das, was wir sagen, mit dem, was wir tun, übereinstimmt. Wir wollen sehen, dass das Äußere mit dem Inneren eine Harmonie bildet, dass es nicht mehr zweierlei ist. Und das ist etwas, wo Jesus uns mit hineinnimmt in dem Evangelium, in den fünf Reden. Wenn wir auf diese fünf Reden beginnen zu schauen, dann sehen wir, dass für Matthäus wichtig ist, Jesus ist ein Lehrer wie kein zweiter. Und darum baut er sein Evangelium um diese fünf fantastischen Reden.
Wir reden hier intensiv über das Evangelium nach Matthäus und auch über die Person des Matthäus und über das, was er uns sozusagen heute in unsere Zeit hinein sagt. Und ich denke mal, ein bisschen zum Durchatmen, auch für den Herrn Papenkort, hören wir noch ein paar Takte Musik. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir sprechen heute über das Matthäus-Evangelium und was dieses Evangelium so besonders macht, was es ausmacht. Herr Papenkort, die Reden von Jesus bei Matthäus.
Ja, nur ganz schnell. Ja. Diese fünf Reden. Es gibt eine evangelische Rede, das heißt, das ist der Kern des Evangeliums drin. Dann eine apostolische Rede, da geht es um Mission, Aussendung. Dann gibt es eine Gleichnisrede über das Reich Gottes. Dann gibt es eine Rede über die Kirche, wie wir als Gemeinschaft leben. Und eine Endzeitrede, diese evangelische Rede, wo der Kern des Evangeliums, das ist die berühmte Bergpredigt, die allerdings wesentlich länger ist als diese berühmten acht Verse, die Seligpreisungen, sondern diese Rede ist ganze drei Kapitel lang, ne, 5, 6 und 7. Ein Teil möchte ich gerne rausgreifen, weil ich denke, der ist für uns so wichtig. In dieser Bergpredigt sagt Jesus, denkt nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzuheben, sondern ich bin gekommen, es zu erfüllen. Und dann sagt er ein paar Verse weiter, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der schriftgelehrten Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Jetzt waren nicht alle schriftgelehrten Pharisäer böse. Viele schriftgelehrten Pharisäer haben sich wirklich bemüht, das, was sie erkannt haben, auch zu tun und zu befolgen. Und Jesus sagt jetzt, wenn deine, und er spricht dazu dir und mir, wenn deine Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die von denen, hast du keine Chance und wirst du nicht ins Himmelreich kommen. Und dann geht er und macht so ein paar, das können Sie gerne alles lesen, ich nehme nur so ein paar daraus, ein berühmtes, das kennen wir. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst die Ehe nicht brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Ehebruch begangen. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst kein Meinert schwören. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Ich sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, gar keinen Widerstand. Und da gibt es noch, ne, so das andere, du sollst deinen Nächsten lieben, deinen Feind hassen. Ich sage euch, liebt eure Feinde. Und dann muss man auch da stehen und sagen, Mensch, warum macht der Jesus uns das Leben so schwer? Das war im alten Bund schon schwer genug, es legt doch eine Schippe oben drauf. Wie komme ich dahin? Und was um alles in der Welt kann denn eine Gerechtigkeit sein in meinem Leben, die weit größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer? Das, was Jesus uns hier vorstellt, ist eine Veränderung von innen nach außen, nicht von außen nach innen. Das, was Jesus hier beschreibt, ist zum Beispiel, wenn es darum geht, zu lügen. Wissen wir, Lügen sollen wir nicht, Lügen machen wir nicht, Lügen tun wir nicht, also lüge ich nicht. Ich möchte es aber. Oder, nein, Ehebrechen machen wir nicht. Ehebrechen sollen wir nicht, also tun wir es nicht. Ich möchte es aber. Und diese Erlösung, die Jesus uns hinhält, anbietet, das ist diese Erlösung, die unser Wollen neu gestalten will, ein neues Herz, sodass wir die Ehe nicht brechen und auch nicht brechen wollen. Dass wir nicht lügen und auch nicht lügen wollen. Dass unser Wollen in drin von dieser Erlösung ergriffen wird. Und dann von innen her wir nicht mehr danach suchen, wie weit wir denn gehen können, bevor wir in die Hölle kommen, sondern wir uns aufmachen und sagen, wie kann ich meinem Meister jeden Tag ein bisschen ähnlicher werden? Weil eine Umgestaltung von innen her funktioniert. Das heißt dann nicht mehr, also jetzt habe ich einen Feind, gut, wie viel darf ich ihn denn jetzt hauen? Wie heftig darf ich ihm auf die Füße steigen? Jesus sagt, nein, das ist ganz verkehrt. Warum willst du ihm denn auf die Füße steigen? Da ist ein Wollen, lass mich da reinkommen, dich da verändern und dann kannst du dahin kommen, mit mir zusammen deinem Feind zu segnen. Das ist nicht dann eine geistliche Muskelprobe, sondern es ist etwas, was von innen her geschieht. Diese ganzen, sag ich mal, sexuellen Sehnsüchte und Wünsche und wie auch immer, da halten viele von uns sich in Zaum und hoffen, dass dieses Monster nie durchbricht. Aber wenn wir doch diesen Erlöser hineinlassen würden an unser Wollen, an unsere Sehnen, an unser, Wünschen, wenn wir ihm doch erlauben würden, uns da zu erlösen, dann würde diese Verwandlung von innen nach außen stattfinden und dann kommt diese Harmonie von außen und innen zustande. Das ist, denke ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil von dieser großen Rede, die wir gemeinhin mit Bergpredigt bezeichnen. Das ist da, wo, ich hatte das eben erwähnt, dieses Neue Testament, das Alte, weit übersteigt. Weil wenn wir in der Erlösung leben, wir wirklich ein neues Leben leben können. Ein Leben, das für die Leute im Alten Testament so nicht erreichbar war. Wenn wir doch diese Erlösung nur ergreifen würden, ergreifen könnten, dann würden wir auch, ne, mitten in der Bergpredigt, dieser wunderbare Satz, sucht zuerst das Reich Gottes. Und das andere wird euch hinzugegeben werden. Wenn wir das doch sehen könnten, dass wenn wir dieses Reich Gottes suchen, in uns, ihn in uns diesen Raum geben können, dieser Lösung stattfinden lassen können, wie das andere sich dann einordnet, wie eine Harmonie geschieht. Wenn wir doch dieses Wort hören könnten und sehen, wie damit unsere Seele gesund wird, ganz innen drin. Emily, habe ich noch eine Minute?
Herr Papenkort, Sie haben noch mehr als eine Minute. Sprechen Sie weiter, wir haben noch 20 Minuten.
Das ist schön.
Weiter im Text, bitte.
Die zweite Rede ist die apostolische Rede. Da geht es um Mission. Wir sind eingeladen, die Erlösung aufzunehmen, mit Jesus zu leben, zu werden wie unser Meister. Und jetzt schickt Jesus die Jungs raus. Jetzt sind wir im 10. Kapitel unterwegs. Und jetzt sagt Jesus, geht und verkündet das Himmelreich. Er sagt ihnen aber auch gleich, ich schicke euch wie Schafe unter Wölfe. Die werden euch auspeitschen. Die werden euch vor Gericht stellen. Brüder werden einander den Tod ausliefern. Ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Das sind nicht nur Verse, die so aufgeschrieben sind für die Jungs von damals, sondern die stehen da für dich und mich. Jesus sagt, wenn die das mit dem Meister so gemacht haben, dann werden sie das mit den Jüngern nicht ganz viel anders machen. Er sagt dann mittendrin allerdings auch, verkauft man nicht zwei Spatzen für ein paar Pfennig, doch will keiner zur Erde ohne den Willen eures Vaters? Eure Haare sind sogar gezählt. Fürchtet euch also nicht. Für Matthäus wichtig, ne? Jesus ist mit uns unterwegs. Hab keine Angst. Ja, das wird richtig heftig. Aber ich bin da, ich weiß um dich. Du bist mir wichtig, viel wichtiger als irgendwelche Spatzen. Sagt dann aber auch wieder gleich, ich bin nicht gekommen, Frieden auf Erde zu bringen, sondern das Schwert. Und dann spricht er noch so einen wunderbaren Satz, ne, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Jesus sagt dir noch einmal, such zuerst das Reich Gottes. Zuerst heißt ganz oben, da geht nichts drüber. Und wenn sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir nachfolgt, geht gar nicht. Das Kreuz, das war damals jedem klar, das ist dieses Holz, an dem die Leute sterben. Und wir sterben an dem Kreuz, damit wir das Leben unseres Meisters leben können, damit er in uns leben kann. Also Jesus verkauft die Katze nicht im Sack. Er macht das ganz deutlich. Er sagt, das ist, worum es geht. Das ist, was passiert. Willst du das? Lässt du dich senden? Oder bist du lieber einer, ne, wunderbarer Fernsehsessel, die Füße hoch, mein Bier, wunderbar, sonntags morgens die Stunde Gottesdienst auch nicht schlecht. Oder lässt du dich senden? Lässt du dich mit hineinnehmen in diese Sendung des Volkes Gottes? Lässt du dich hineinnehmen in diese Jüngerschaft? Kann ich dich senden? Brennt da etwas in dir, das du weitergeben kannst? Also die apostolische Rede, wunderbar. Die nächste ist
halt. An der Stelle, ich begrüße jetzt mal die Frau Oeller aus Freiberg am Neckar. Frau Oeller, ich grüße Sie.
Grüß Gott, Herr Müller. Grüß Gott, Herr Abendkort.
Grüß Gott, Frau Oeller.
Ich habe da, also mir ist da etwas nicht ganz klar. Und zwar geht es da um die letzten Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen hat. Und da heißt es zum Beispiel bei Johannes, es ist vollbracht, dass ja. Jesus sagt, es ist vollbracht. Mhm. Bei Lukas heißt es, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ja. Jetzt bei Matthäus und Markus, da heißt es, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja. Und ich meine, Johannes stand ja direkt unterm Kreuz bei Jesus. Warum hat er diese Worte nicht aufgeschrieben? Oder also das da gibt es wesentliche Unterschiede, gell?
Ja. Frau Oeller, eine wunderbare Frage. Das ist so, wenn wir die vier Evangelien anschauen, dann müssen wir uns immer die Frage verkneifen, wie war es denn jetzt wirklich? Weil um die Frage geht es einfach nicht. Keiner von den vier Evangelisten wird für sich in Anspruch nehmen zu sagen, und so war es wirklich. Ne, so nach dem Motto, Johannes sagt, Mensch Leute, ich war da direkt unter dem Kreuz, das sind die Worte, die er gesagt hat, die anderen drei Worte, die ihr aufgeschrieben habt, gar nicht vorgekommen. Sondern der Punkt ist der Evangelist, der wusste ja nicht, dass er eins von den vier Evangelien schreibt, die dann in das Neue Testament aufgenommen werden. Sondern der Evangelist setzt sich einfach mal hin und schreibt, ne, für eine Zuhörerschaft, die das, wie er Jesus erlebt hat. Das, was er denkt, was wirklich wichtig ist. Nur natürlich, ne, der Heilige Geist seinen Finger ganz feste im Spiel gehabt dabei. Aber, und deswegen schauen wir diese vier Evangelien an, weil jeder Evangelist uns eine andere Perspektive auf denselben Jesus zeigt. Auch eine andere Perspektive auf das Leiden Jesu. Denn dieses Leiden Jesu, die Passion und Tod und Auferstehung, diese Passion hat so viele verschiedene Schichten, so viele verschiedene Aspekte. So ist bei Johannes zum Beispiel, da kommen wir dann am Ende des Jahres drauf, bei Johannes ganz wichtig, dass Jesus als der Hohepriester sichtbar wird. Das ist bei Matthäus und Markus nicht so. Das ist nicht, weil das eine nicht ist oder das andere nicht ist, sondern weil keiner der vier Evangelisten das komplett schreibt. Darum Matthäus steht, ist wahr. Was bei Lukas steht, ist wahr. Nicht? Bei Lukas haben wir dann zum Beispiel, der Schächer sagt, Mensch, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und sagt Jesus, heute noch wirst du mit mir. Das Wort steht nur bei Lukas. Weil Lukas uns mit hineinnehmen will in einen Aspekt dieser Passion, der wichtig ist. Aber bei Johannes war etwas anderes wichtig. Also ist nicht, war es das eine oder war das andere, sondern wir schauen von verschiedenen Perspektiven auf dieselbe Wirklichkeit. Ich hoffe, das hilft ein bisschen.
Ja, vielen Dank für Ihre Erklärung.
Danke für die klare Frage, Frau Oehler. Gruß nach Freiberg am Neckar.
Dankeschön, alles Gute. Wiederhören.
Ihnen auch, Ade.
Gerne.
Herr Papenkort, Sie wollten zu einer weiteren Rede.
Ich wollte, genau. Und zwar gibt es eine Gleichnisrede, das ganze Kapitel 13, da geht es ein ganzes Kapitel lang um das Reich Gottes. Das haben wir alle schon einmal gehört, aber wir haben vielleicht nicht so gesehen, dass das alles in einem Kapitel stattfindet. Da ist zum Beispiel dieses Gleichnis vom Sämann, ne, wo er ausstreut und ein paar auf dem Weg, ein paar unter Dornen und so. Dann gibt es in demselben Beispiel das Himmelreich ist Senfkorn, ne, Acker gesät ist. Das Himmelreich ist wie mit dem Sauerteig. Das Himmelreich ist wie mit einem Schatz im Acker vergraben ist. Oder das Himmelreich wie mit einem Netz, das man ins Meer geworfen hat, Fische zu fangen und so weiter. Ich kann jetzt nicht darauf eingehen, aber offensichtlich ist es Jesus sehr wichtig, dass wir uns wirklich mit diesem Reich Gottes, mit dem Himmelreich auseinandersetzen. Jesus hat nie ein einziges Wort gesagt, was unwichtig ist. Und wenn so viele, das sind gut 50 Verse, in einem Kapitel zusammenstehen und alles mit Gleichnissen und Beispielen zum Himmelreich, dann ist das etwas, was für uns zentral wichtig ist. Sonst hätte er das nicht gebracht. Eine Rede, die möchte ich auf keinen Fall verpassen, das ist diese ekklesiastische Rede oder kirchliche Rede, da wo es ums Leben geht. Wie leben wir zusammen? Und das ist Kapitel 18 bei Matthäus. Ganz am Anfang sagt er, da rief er ein Kind herbei und stellte es in ihre Mitte. Ein Kind steht in der Mitte. Im Reich Gottes, in der Gemeinde darum, die das Reich Gottes lebt, sind die Kleinen die Großen. Sind die Kleinen die Großen? Das haben wir noch nicht wirklich umgesetzt. Bei uns sind immer noch die gut Betuchten, die großartig Kräftigen, die Effizienten, das sind die, die bei uns in der Mitte stehen. Jesus stellt ein Kind in ihre Mitte. Und das am Anfang von einer Rede, in der es wesentlich darum geht, wie wir miteinander umgehen. Da hat er ein paar Sachen zu sagen, wenn ein Bruder sündigt und so. Worauf ich gerne eingehen möchte, ist so ein kurzer Passus, da in Vers 19, da heißt es, alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Dieses gemeinsam, da steht im Griechischen Symphoneo. Symphoneo ist das Wort, von dem wir Symphonie ableiten. Zusammenklingen heißt das, ne? Symphoneo. Zusammenklingen, dann kann man sich das vorstellen, so eine Symphonie, so ein Orchester, die stehen da, weiß ich wie viele Geigen, und die müssen aufeinander abgestimmt sein. Da kann ich eine Geige einfach sagen, Mensch, ich stimme mein Instrument ganz anders. Wenn das zusammenklingen will, müssen sich die verschiedenen Instrumente stimmen lassen, auf den Dirigenten schauen und dann alle dieselbe Partitur spielen. Nicht der eine sagt, ich spiele Beethovens 9. und der andere sagt, ich spiele aber Beethovens 5. Und dieses Zusammenspielen lassen, dieses sich einbringen in ein großes Symphonieorchester, nicht darauf bestehen, dass mein Instrument angebend ist, ich spiele die berühmte erste Geige, sondern ich lasse mich hineinnehmen und ich spiele das Instrument, das mir gegeben ist. Und ich spiele die Partitur, die der Dirigent vorgibt. Dieses Symphoneo, dieses Zusammenklingen, das ist das, worum sich dann der Segen ausbreitet in der Gemeinde, Gemeinschaft, Kirche, was auch immer. Der nächste Vers heißt dann, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt ja nicht, dass zwei oder drei zusammen sind und jetzt ein frommes Lied singen. Das heißt auch nicht, dass zwei oder drei zusammen sind und dann das Kreuzzeichen gemacht haben. Bitte gerne, immer. Aber es heißt, dass zwei oder drei sich hineinnehmen lassen in dieses Symphonieorchester. Dass sie dem Namen Jesu, dem Dirigenten, zuhören, zuschauen. Denn da ist dann Jesus erfahrbar in der Gemeinschaft. Bei Johannes heißt das dann, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. Das ist dasselbe Element hier bei Matthäus. Interessanterweise ist der nächste Satz dann, Petrus fragt, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Petrus hat das verstanden. Hier geht es ans Eingemachte. Hier wird wirklich was gestimmt. Und dass wir uns doch hineinnehmen lassen können in dieses gestimmt werden, dass wir eine Symphonie spielen, dass die Leute um uns herum den Dirigenten erkennen an unserem Spiel. Dass sie die Symphonie hören können, die aus dieser Begegnung mit dem lebendigen Wort ertönt.
Herr Papenkort, das würde ich gerne als Schlusswort nehmen von Ihnen.
Okay, abgemacht.
Herr Papenkort, ganz herzlichen Dank, dass Sie ja einfach mit so klaren Worten zu uns sprechen und uns ja so ein Evangelium auch aufschlüsseln und uns helfen, das auch mit neuen Augen zu sehen und Jesu Worte auch mit neuen Ohren zu hören. Vielen herzlichen Dank, Herr Papenkort.
Gerne, Himmler.
Wer ist denn der nächste Evangelist, von dem wir dann hören werden in der nächsten Sendung dazu?
Lukas, noch viel besser. Lukas, geht es um Barmherzigkeit. Ganz wunderbar.
Okay, also, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, schärfen Sie Ihre Augen im Radio Horeb-Programm, wann die Sendung zu Lukas kommt, weil ich habe es mir gerade nicht aufgeschrieben. Das ist mir jetzt echt peinlich, aber okay, spitzen Sie einfach die Augen, gucken Sie genau hin, wann Lukas drankommt und gegen Ende des Jahres kommt dann das Johannesevangelium. Herr Papenkort, ganz herzlichen Dank für Ihre Worte. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Und da hat eine Hörerin vorhin angerufen aus München, die hat gefragt, ja, wo kann ich denn so Vorträge vom Herrn Papenkort herkriegen? Hat er das irgendwo aufgeschrieben oder gibt es da eine CD von? Die CD-Frage, die kann ich beantworten. Melden sich beim Radio Horeb CD-Dienst. Die Nummer gebe ich gleich durch. Dort können Sie eine Aufzeichnung dieser Sendung ja sich zuschicken lassen. Aufgeschrieben, Herr Papenkort, ist es, wenn ich mich richtig erinnere, eigentlich nicht, oder?
Also ich ist es nicht aufgeschrieben. Nein.
Woraus ist denn jetzt zum Beispiel das, was Sie jetzt gerade zu Matthäus gesagt haben, wo kann ich denn mehr davon hören? Machen Sie da irgendwie Kurse, Seminare oder sonst was?
Also, meine Frau und ich, wir machen das hauptberuflich und den größten Teil unserer Arbeit investieren wir in ein Kurskonzept, ein Programm, das heißt St. Andreas Schule für Evangelisierung. Und das ist so ein Kurskonzept, das aus verschiedenen Kursen besteht, die alle am Wochenende stattfinden. Und ein Teil von einem Inhalt, von einem von diesen Kursen, findet sich dann in dieser Reihe zu den vier Evangelien wieder. Diese Kurse können gerne in Exerzitienhäusern stattfinden, aber können auch gerne in einem Pfarrsaal stattfinden. Das ist sehr unaufwendig. Ja, so ein Pfarrsaal braucht man im Grunde einen Schlüssel und dann ein bisschen was zum Essen, zum Mittag. Ist sehr machbar. Wir machen das sehr gerne in Pfarrgemeinden, weil da ein bisschen auch eine Gemeinschaft entstehen kann. Können Sie uns gerne anrufen, können wir gerne besprechen, sind wir gerne bereit, zu Ihnen zu kommen. Egal, ob Sie in Kiel wohnen oder in Garmisch-Partenkirchen.
Die Nummer, unter der Sie Herrn Papenkort erreichen, die erfahren Sie beim Radio Horeb Hörerservice. Das sage ich auch gleich noch durch. Oder Sie gehen auf die Webseite von der ICPE-Mission www.neueva.de. Also so ähnlich wie Alt-Adam, neueva.de. So richtig, Herr Papenkort?
Ja, genau.
Okay, also dann an dieser Stelle herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal, Herr Papenkort. Behüt Sie Gott.
Gerne. Tschüss.
Tschüss. So, und ich habe es gerade durchgegeben. Also Sie können sich diese Sendung nochmal anhören, wenn Sie sich eine CD dieser Sendung bestellen möchten. Da habe ich mir was aufgeschrieben unter der 08323 967 5120. Erreichen Sie die Kollegen und Kolleginnen vom Radio Horeb CD-Dienst und die freuen sich, Ihnen kostenlos eine Aufzeichnung dieser Sendung zuzuschicken. Vielleicht auch mehr Aufzeichnungen für Ihre Freunde und Verwandten, denen Sie die CD weitergeben möchten. Den Radio Horeb Hörerservice habe ich vorhin kurz erwähnt, wo Sie die Telefonnummer vom Herrn Papenkort und ICPE erfahren können, wenn Sie zum Beispiel ihn mit dem St. Andreas-Kurs in Ihre Gemeinde, Ihre Gemeinschaft oder zu Ihrem Freundeskreis reinholen wollen für ein Wochenende, dass Sie einfach da diesen Kurs mitmachen. Die Nummer beim Radio Horeb Hörerservice hinterlegt 08323 967 5110. Radio Horeb Hörerservice wartet und freut sich auf Ihren Anruf. Ich bedanke mich, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mitmachen, dass Sie angerufen haben, dass Sie Ihre Fragen gestellt haben. Ihnen noch einen gesegneten und schönen Tag. Behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76155515. Ich wiederhole 76155515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.